Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregor Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlums Book. Heute lese ich aus Inselkrimis Baltrumer Edelsteine. Geschrieben von Peter Gerdes. Crime Time bedankt sich übrigens für diese Lesekooperation mit dem Lederverlag aus Leer, der unseren Sendeplan auch weiterhin mit spannenden Regionalkrimis bereichert. Nur so ist es uns möglich, unseren zahlreichen Zuhörern immer wieder Neues zu bieten, so wie heute Kriminelles zwischen Sand und Düne.
300.000? Freerk Schoneboms graue Augen weiteten sich. Wirklich so viel? Kannst du glauben?
Hinnerk Wellhorn, Besitzer und Betreiber des Schmuck- und Andenkengeschäfts Haus Nemo, nickte nachdrücklich und warf einen Fächer Fotos auf die gläserne Ladentheke. Polaroids. Sofort Bilder von der Art, wie man sie für Versicherungen anfertigt. Die Qualität war nicht gerade brillant, aber die Motive waren es umso mehr. Ringe, Armbänder, Colliers, allesamt mit funkelnden Edelsteinen besetzt.
»Sowas führst du?« fragte Freerk. »Donnerwetter, wusste ich gar nicht.«
Das Haus Nemo im Ostdorf der Insel Baltrum war eher für Bernsteinschmuck bekannt als für Brillanten. Wer Reisemitbringsel suchte, kleine Geschenke, auch mal ein paar Eheringe, der war hier an der richtigen Adresse. Und genau deswegen war Freerk Schoneboom heute früh ja eigentlich auch hergekommen. Nicht wegen Eheringen, nein, das nicht, noch nicht, wie er sich insgeheim eingestand, sondern wegen eines schönen Mitbringsels, eines kleinen Geschenks zum Erhalt und zur Vertiefung der Freundschaft. Dabei war er mitten in einen Tatort hineingestolpert. Im Prinzip ganz passend. Schließlich war er ja hier der Inselpolizist. Aber wohl nicht der richtige Rahmen für Einkäufe.
»Seit wann verkaufst du denn solche dicken Klunker?«
»Neuerdings erst. War ein Versuch. Eben für die Vorweihnachtszeit. Verstehst du?«
Wellhorn stemmte die Fäuste in die schmalen Hüften und blickte von der stolzen Höhe seiner 1,96 auf den knapp mittelgroßen Inselpolizisten herab.
»Klar, die Zeiten sind schlecht, immer mehr Leute müssen sparen, aber die, die Geld haben, die haben doch gerade in schlechten Zeiten immer mehr davon, nicht wahr? Umverteilung von unten nach oben. Na, und da dachte ich eben, es könnte auch ein bisschen davon an mich umverteilt werden.« »Das hat sich ganz offenbar noch jemand gedacht.«
Freerk Schoneboom schaute sich im Laden um. Die meisten Vitrinen waren unbeschädigt. Für Bernsteinketten und Muschelfiguren hatten sich der oder die Einbrecher nicht interessiert. Auch den Gold- und Silberschmuck der unteren Preiskategorie hatten sie ignoriert. Lediglich drei gläserne Schaukästen direkt hinter der gitterbewehrten Fensterfront waren geknackt worden, die Schlösser säuberlich aufgebohrt, die samt überzogenen Auslagen abgeräumt. Eingedrungen waren die Täter durch die Hintertür, die auf einen kleinen, dunklen, von allen Seiten eingefriedeten Hof führte, ein ideales Betätigungsfeld für nachtaktive Beutegreifer. Der Gang, der an den Lager- und Büroräumen vorbeiführte und die hintere Innentür des Ladens, hatten ihnen keine weiteren Widerstände entgegengesetzt.
»Und die Alarmanlage?« fragte der Oberkommissar. »Du hast doch eine, oder?«
Wellhorn zuckte die Achseln.
»Noch nicht? Oha!«
Schoneboom runzelte die Stirn.
»Wenn das mal keinen Ärger mit der Versicherung gibt, oder bist du etwa auch nicht gegen Einbruchsdiebstahl versichert?« »Natürlich! Für wie blöd hältst du mich?« rief Wellhorn empört. »Und Ärger gibt es auch keinen. Da mach dir mal keine Sorgen. In der Versicherungspolice steht nämlich drin, dass ich mit dem Einbau der Alarmanlage bis Ende Januar Zeit habe. Weil das nun mal nicht schneller geht und ich das Weihnachtsgeschäft unbedingt mitnehmen wollte. Keno Krohn hat das extra in den Vertrag eingefügt, sonst wäre ich nämlich zur Konkurrenz gegangen. Clever.
sagte Schonebohm.
Dann kriegt also Keno jetzt den Ärger. Sein Problem.
Freek Schonebohm drehte Wellhorn den Rücken zu und vervollständigte seine Aufzeichnungen. Wellhorns schnöselige, überhebliche Art ging ihm mächtig gegen den Strich. Gut und schön, dass er vorgesorgt und sich vernünftig abgesichert hatte. Trotzdem, der Inselpolizist hätte es nicht unbefriedigend gefunden, wenn dieser selbstzufriedene Schönling mal so richtig auf die Nase gefallen wäre.
»Also gut«,
sagte er, nachdem auch ein weiterer Rundblick keine neuen Erkenntnisse zutage fördern wollte.
»Die Kriminaltechniker aus Wittmund sind unterwegs und du weißt ja Bescheid. Laden geschlossen halten, nichts verändern, nichts anfassen. Die Fotos von den Schmuckstücken nehme ich mit. Ansonsten alles klar? Davon kannst du ausgehen.«
Wellhorn grinste breit.
»Schließlich gucke ich ja auch Fernsehen.«
Freek Schonebohm lehnte sein Fahrrad an die Backsteinmauer des kleinen Hauses, das sich im Baltrumer Westdorf nahe des Hauptplatzes unter sein Reetdach duckte, nahm seine Dienstmütze ab, zögerte kurz, blickte sich um, zuckte dann die Achseln und klemmte sie auf den Gepäckhalter. Darauf kam es jetzt auch nicht mehr an. Dass er neuerdings regelmäßiger Gast im Hause von Dr. Tegelhütter war, wusste mittlerweile ohnehin jeder Insulaner. Auch, dass diese Besuche weder medizinischer noch polizeidienstlicher Natur waren. Dr. Marlies Tegelhütter war zwar Ärztin, Freek Schonebohm, aber er freute sich einer unerschütterlichen Gesundheit und sein Job erforderte nur selten die Hinzuziehung einer medizinischen Fachkraft. Nein, wenn Oberkommissar Schonebohm sein Fahrrad an diese Backsteinmauer lehnte, dann nicht wegen Dr. Tegelhütter, sondern wegen Marlies. Vor 4 Wochen noch hätte er jeden Gedanken an eine außerdienstliche Beziehung zu der Inselärztin als Hirngespinst zurückgewiesen. Freek Schonebohm, knapp mittelgroß, mittelschlank, ziemlich mittelmäßig aussehend und als Beamter höchst mittelmäßig besoldet, kannte schließlich seine gesellschaftlichen Grenzen. Die Tegelhütter spielte in einer anderen Liga, für ihn ein paar Klassen zu hoch. Wie die schon aussah mit ihren roten Locken, den langen Beinen und der amazonenhaften Figur. Die sah doch glatt über ihn hinweg, nicht nur bildlich gesprochen. Und dann erst ihr Umgang. Lauter reiche Knöpfe, Akademiker und Intellektuelle, echt abschreckend. Vor allem aber war Marlies Tegelhütter, obgleich geschieden, längst wieder in festen Händen, nämlich in denen von Bertus Kaminga, mehrfacher Hotelbesitzer und der mutmaßlich reichste Insulaner überhaupt, vom Chef der Fährreederei vielleicht einmal abgesehen. Nein, außer bewundernden Blicken kam dafür einen Freek Schonebohm überhaupt nichts in Frage. Bis vor 4 Wochen. Da war Bertus Kaminga plötzlich verschwunden und kaum war er weg, trafen Freek Schonebohms Kollegen vom Festland auf Baltrum ein, gleich im halben Dutzend. Als Soko Ost stellten sie sich vor, sprachen von Geldwäsche für das organisierte Verbrechen in ganz großem Stil und nahmen kistenweise Unterlagen, mehrere Computer und Kamingas Prokuristen mit. Fast hätten sie auch Dr. Marlies Tegelhütter festgenommen. Offenbar hatte man sie ebenfalls schon länger auf dem Kieker gehabt, verdächtigte sie der Mitwisser, wenn nicht gar der Mittäterschaft. Von Verdunkelungsgefahr war die Rede, Untersuchungshaft drohte. Da aber hatte sich Freek Schonebohm eingeschaltet, hatte Dr. Tegelhütter ein glänzendes Leumundszeugnis ausgestellt, ihre Unverzichtbarkeit als Inselärztin unterstrichen, nach konkreten Beweisen für ihre Mitschuld gefragt. Ein Rechtsanwalt hätte das nicht besser machen können, höchstens teurer. Murrend hatten die Kollegen nachgegeben, nicht ohne ihn darauf zu verpflichten, die Dame scharf im Auge zu behalten. Das hatte er nur zu gerne zugesichert. Seitdem durfte er Dr. Tegelhütter Marlies nennen. Das machte ihm Mut. Und dass die bisher so unerreichbar scheinende Marlies ihren Retter nicht nur von einem Augenblick auf den anderen in ihr Herz geschlossen, sondern ihn auch herzhaft darin gedrückt hatte, und das gleich mehrfach, brachte ihn auf Ideen. Zum Beispiel darauf, Marlies gelegentlich zu besuchen, mit ein paar Blümchen oder einem kleinen Präsent in der Hand auf ein Tässchen Tee. Richtig verwegen kam er sich vor, als er zum ersten Mal an ihrer Schwelle stand. Sie hatte ihn nicht zurückgewiesen, ebenso wenig wie seine weitergehenden Avancen. Beim letzten Mal hatten sie sich zum Abschied sogar geküsst, wenn ihm das vor 4 Wochen jemand erzählt hätte. Freek Schonebohm straffte sich und klingelte. Sein Herz pochte. Was kam als nächstes? Nun war der Oberkommissar kein Schuljunge mehr, weder fantasielos noch unerfahren, aber er war auch Beamter. Und als solcher nicht auf Abenteuer aus, sondern auf, nun ja, eigentlich doch schon darauf, aber eben anständig. Anständig und korrekt und mit allen Konsequenzen. Als Polizist kannte er praktisch jede Art von Verfahren und er wusste genau, was sein Antrag war. Heute würde er ihr einen machen. Er räusperte sich und klingelte noch einmal. Der Zweitongong war deutlich zu hören. Vermutlich war sie gerade beschäftigt, Telefon oder so. Nur blöd, dass aus seiner Besorgung im Haus Nemo nichts geworden war. So ein kleines Schmuckstück, vielleicht ein hübscher Ring, wäre doch als Präsent zu solch einem Anlass sehr nett gewesen. Nichts Übertriebenes natürlich, keiner von diesen fetten Klunkern, mit denen der Wellhorn seinen Reibach machen wollte. Aber diese Dinger waren ja momentan sowieso nicht zu haben, da abgängig. Blöd aber auch, dass genau dieser Einbruch ihn so viel Zeit gekostet hatte. In Augenscheinnahme des Tatorts, sein Bericht, diverse Telefonate mit der übergeordneten Dienststelle auf dem Festland, zwecks Absprache weiterer Maßnahmen, zwischendrin der ganze alltägliche Kleinkram. Zum Einkaufen war er einfach nicht mehr gekommen. Es war schon dunkel, als er endlich aufbrechen konnte, und so hatte er sich schnell eins seiner Vorratspräsente gegriffen, die er für alle Fälle in der Anrichte aufbewahrte. Meist Geschenke von irgendwelchen Geschäftsleuten, die er eigentlich gar nicht annehmen durfte, aber aus Höflichkeit nicht zurückwies, sondern einfach weiter verschenkte. Etwas Dolles war ja nicht gerade dabei gewesen, ein Päckchen Tee, eine kleine Tüte Klündches, ein Fläschchen Teelikör. Freek Schonebohm hatte doch seine Zweifel, ob diese Kollektion für solch einen Anlass wohl das Richtige war. Aber egal. Allein die Geste zählte. Außerdem galten doch Klönches als Diamanten Ostfrieslands. Und mit einer Tüte dermaßen dicker Klunker musste doch wohl jedem Anspruch zu genügen sein, oder? Trotzdem beschlichen ihn Zweifel, während er zum dritten Mal klingelte. Vielleicht war es ganz gut, dass Marlies offenbar nicht zu Hause war. So blieb ihm Zeit, sich doch noch nach etwas Angemessenerem umzusehen. Ein kalter Windstoß ließ ihn den Kopf zwischen die Schultern ziehen. So kurz vor Weihnachten machte sich der Winter sogar auf den ostfriesischen Inseln bemerkbar. Er wandte sich zum Gehen. Es knarrte leise. Freek Schonebohm machte auf dem Absatz kehrt. Die Haustür pendelte sacht in ihren Angeln. Sie war nicht abgeschlossen, nicht einmal eingeklinkt, nur bis an den Rahmen herangezogen. Ohne den Windstoß wäre ihm das gar nicht aufgefallen. Ganz schön leichtsinnig, wenn man bedachte, dass gerade Einbrecher im Ostdorf unterwegs gewesen waren. Womöglich kamen die ja auch hierher. Oder waren sie etwa schon hier gewesen? Hatten Marlies Tegelhütters Haus ausgeraubt oder ihr gar etwas angetan? Bebend vor Anspannung stieß er die Haustür auf, betrat den Flur, blickte sich suchend um. Alle Zimmertüren standen offen und die vorweihnachtlichen Lichterketten an den Fenstern verbreiteten diffuses Licht. Das Haus schien verlassen, Ein Eindruck, der sich bei näherer Untersuchung bestätigte. Niemand da, weder lebendig noch tot. Freek Schoneboom atmete tief durch, schloss endlich die Haustür, ging in die Küche und setzte sich an den Tisch. Nach dieser Aufregung musste er sich einen Augenblick verpusten. Marlies würde sicher nichts dagegen haben. Er legte sein Präsent auf den Tisch. Ob er sich auf den Schreck einen Schluck Teelikör genehmigen sollte? Er hatte das Zeug noch nie getrunken, stellte es sich aber ziemlich süß und klebrig vor. Schon bei dem Gedanken schüttelte es ihn. Nein, lieber eine Tasse Tee. Das war wenigstens etwas Reelles. Inzwischen kannte er sich in der Tegelhütterschen Wohnung einigermaßen aus. Er füllte den Wasserkocher und schaltete ihn ein, holte die kleine Teekanne mit dem Rosenmuster aus dem Schrank, stellte eine dazu passende Tasse auf den Tisch und eine zweite, falls Marlies doch noch kam. Die Kanne spülte er heiß aus, schüttete drei gehäufte Löffel Teeblätter hinein, goss kochendes Wasser darüber. Den restlichen Tee aus dem Präsentpäckchen füllte er in das Porzellangefäß mit der Windmühle auf dem Deckel. Während der Tee zog, ließ er einen dicken Klöntchen in seine Tasse plumpsen. Das laute Klirren schien durch das ganze stille Haus zu schallen. Wohin mit den restlichen ostfriesischen Diamanten? Marlies hatte doch bestimmt auch eine Vorratsdose für Klöntjes, vermutlich eine im gleichen Design wie die Teedose. Lange suchen musste er nicht. Gleich hinter der ersten Schranktür, die er öffnete, standen drei Stück in Reih und Glied. Beschriftet waren sie nicht. Freek Schoneboom griff aufs Geratewohl zu, hob die mittlere hoch und schüttelte sie. Drinnen klingelte es. Der Inselpolizist nickte zufrieden und griff nach dem Deckel. Es klingelte wieder. Diesmal allerdings war es das Telefon. Freek Schoneboom musste nicht lange überlegen, ob er womöglich rangehen sollte. Schon nach dem dritten Läuten sprang der Anrufbeantworter an. Andächtig lauschte der Oberkommissar der Stimme seiner, ja, seiner Marlies. Mochte sein derzeitiger Aufenthalt in Dr. Tegelhütters Haus auch etwas fragwürdig sein, sein Eindringen hier war es jedenfalls nicht gewesen. Das gab ihm das deutliche Gefühl, wieder einen großen Schritt in die erstrebte Richtung getan zu haben. Marlies Stimme verkündete ruhig, aber doch mit Würde ihre Abwesenheit und bot an, von der Möglichkeit einer Nachrichtenaufzeichnung Gebrauch zu machen. Wiederhören. Der Apparat piepte. »Hallo, Marlies«, sagte eine Männerstimme. Freek Schoneboom zuckte hoch wie elektrisiert. Diese Stimme kannte er. Sehr gut sogar. Das war die von Hinnerk Wellhorn. »Hallo«, wiederholte die Stimme. »Bist du zu Hause, Schwesterchen?« »Schwesterchen? Was sollte das denn? Hatte der Typ sich verwählt? Oder konnte es tatsächlich sein?« »Anscheinend nicht«, fuhr Wellhorn fort. »Dann ruf mich zurück, sobald du wieder zu Hause bist, klar? Es gibt eine Änderung. Keno bekommt das Boot erst morgen Mittag. Sieh zu, dass du um 12:30 alles bereit hast. Und dann wie besprochen, okay? Tschüss, Kleine.« Es knackte. Der Anrufbeantworter tutete wie zum Abschied. Dann war wieder Ruhe. Kleine, was erlaubte der sich, dieser Schnösel? Selbst wenn Marlies geschiedene Tegelhütter wirklich eine geborene Wellhorn und Hinnerks jüngere Schwester sein sollte, dann gab das diesem Lulatsch noch lange nicht das Recht. Es dauerte einen Moment, bis Freek Schoneboom aufhörte, sich ebenso künstlich wie sinnlos aufzuregen und sich stattdessen den eigentlichen Inhalt des Anrufs ins Gedächtnis rief. Was war das für ein Boot, das morgen Mittag bereit liegen sollte? Wollte Marlies aufs Festland? Davon wusste er ja gar nichts. Und wenn, warum konnte sie nicht die Fähre nehmen? Klar benutzten die Insulaner zuweilen Boote, wenn sie zu ungewöhnlichen Zeiten aufs Festland wollten oder zurück. Eigene oder auch gemietete Boote. So unüblich war das nicht. Aber fuhr nicht die Fähre ohnehin morgen um die Mittagszeit? Und wieso Keno? Welcher Keno? Etwa Keno Kron, der Versicherungsagent? Was hatte der denn mit Booten zu tun, außer dass er sie vielleicht auch versicherte?
Freyek setzte sich wieder hin, stellte die Porzellandose auf den Tisch und griff nach der Teekanne. Der Tee hatte schon reichlich lange gezogen, also goss er etwas Wasser nach und schenkte sich eine Tasse ein. Der Klöntje knisterte, als er in der heißen, goldbraunen Flüssigkeit zersprang und sich aufzulösen begann. Heißer Tee, knisternde Klöntje, Kenokron. Irgendwie gab es da einen Zusammenhang. Aber welchen? Freyek Schonebohm rieb sich nachdenklich das Kinn, während er, völlig ritualwidrig, in seiner Teetasse rührte. Vorsichtig nahm er den ersten Schluck. Und dann wusste er es wieder. Keno Krohn war Oberkellner gewesen, im Dünenblick, einem von Bertus Kamingas Hotels. Ein erstklassiger Laden mit gesalzenen Preisen, aber auch mit ausgezeichnetem Service. Zum Beispiel Motorbootfahrten für die Gäste, mit Keno Krohn am Ruder. Die Kollegen von der Soko hatten auch nach Keno gefragt, der aber war schon vor einem Dreivierteljahr bei Kaminga ausgestiegen und hatte sich als Versicherungsagent selbstständig gemacht. Sein Glück, vielleicht hatte er ja etwas von Kamingas Machenschaften geahnt oder sogar gewusst. Und welche Rolle hatte er dabei gespielt? Freyek wurde unbehaglich zumute. Was sollte Marlies, seine Marlies, morgen um 12:30 bereit haben? Was hatte sie überhaupt mit all dem zu tun?
»Was machst du denn hier?«
Freyek schreckte hoch. Marlies stand in der Küchentür. Er hatte sie überhaupt nicht hereinkommen hören.
»Ach, hallo. Entschuldige, deine Haustür stand offen.« Und weil es heute doch schon einen Einbruch gegeben hat, du weißt ja...«
Ihre Miene hellte sich auf. »Mensch, wie leichtsinnig von mir. Na bloß gut, dass gleich ein Profi wie du zur Stelle war, was? Und Tee hast du auch gemacht. Toll, ich bin ganz durchgefroren.« Sie setzte sich. Er schenkte ihr ein. Es knisterte nicht.
»Entschuldige, jetzt habe ich ganz vergessen, dir ein Klöntje in die Tasse zu tun«, sagte er.
»Ich habe auch gar keine mehr im Haus«, antwortete sie. Dann bemerkte sie das angebrochene Tütchen. »Hast du die mitgebracht? Süß von dir. Sahne muss ich noch irgendwo haben.« Sie stand auf und ging zum Kühlschrank. »Keine Klöntjes mehr im Haus?« Unauffällig zog Freyek Schonebohm die Porzellandose zu sich heran. Das leise Klirren des Deckels ging im Klappern der Kühlschranktür unter. Unter dem Deckel glitzerte es. Diamanten, aber keine ostfriesischen, sondern die von den Fotos. Ein Päckchen Sahne klatschte auf den Fußboden. Marlies Tegelhütter schrie entsetzt auf.
»Was machst du da?«
»Ich?« fragte Oberkommissar Freyek Schonebohm. »Ich habe gerade einen Einbruch aufgeklärt und einen Versicherungsbetrug gleich dazu, mitsamt Beihilfe.«
Leise setzte er hinein.
»Und auch sonst, gnädige Frau, ist mir soeben einiges klar geworden.«
Der Blick, den sie ihm zuwarf, war pures Gift. Er spülte ihn mit dem letzten Schluck Tee hinunter.